und einen Sohn mit 18. Meine Tochter, die studiert jetzt gerade in Holland Psychologie und probiert mich immer aus. Ja, hat einige Dinge immer vorzutragen. Und mein Sohn, der macht jetzt gerade das Abitur und will dann nach Amerika gehen für ein FSJ. Ja, sonst gibt's. Ich komme aus Bayern. Ja, hat keiner mitgekriegt. Bin dementsprechend auch fußballmäßig orientiert. Halleluja. Und meine Frau kommt aus Sachsen, aus der Nähe von Herrnhut. Ja. Und jetzt lesen wir, ja, sollen wir es lösen, das Rätsel? Okay, wir lösen das Rätsel. Die beiden Kinder sind aus meiner ersten Ehe. Meine erste Frau ist gestorben vor 16 Jahren und wir haben uns beide in Bad Gandersheim kennengelernt. Meine Kinder waren im Kindergarten, also in der Kindergruppe bei Angie und waren so die Matchmaker. Und ja, das ist relativ schnell gegangen und seitdem sind wir verheiratet. Wir waren beide von Anfang 1999 bis Mitte 2004 als Missionare in Afghanistan und in Pakistan. Haben dort Flüchtlingsarbeit gemacht, ich weiß nicht, Schelternau ist vielleicht der Begriff hier. Haben dort mit den Leuten zusammengearbeitet, christliche Organisation. Und sind seit 2004 wieder hier in Deutschland. Wir waren Globe Europe Missionare und ich arbeite jetzt seitdem bei Globe Europe und bin zuständig hier für Gemeindebeziehungen, Missionarsbetreuung, Rekrutierung, Ausbildung und so weiter und so fort. Und kannst du nur stehen oder magst du sitzen? Kannst du auf mich stützen. So. Und einige der Kontaktpunkte sind eben Shari und Elli hierher. Übrigens, Holm und Nasira haben auch mal waren auch mal mit Globe Europe zusammen. Und was ich richtig toll finde, ist, dass eine ganze Reihe von Leuten hier, die zwar heute nicht da sind, die Anna Schreiber zum Beispiel und Stefan Schanowski, haben alle mit uns Kontakt. Ja, sie sind Freunde von uns und ja, über FSJ, genau, richtig. Okay. Danke. Prima, preis dem Herrn. Gott ist gut. Amen. So, mir gefällt der Clip, wo es heißt, make it count. Ja, make it count. Es ist so wichtig, dass unser Leben etwas zählt, dass wir nicht so dahin plätschern. Ja? Und wir als Globe Europe, wir wollen helfen, dass Menschen, die eine Berufung haben in die Mission, dass wir sie fördern, dass wir sie vorwärts bringen, dass wir sie schulen, mit trainieren, helfen zu trainieren und dass wir sie auch, wenn sie dann ausreisen in die Mission, dass sie dann von uns zusammen mit der sendenden Gemeinde unterstützt werden. Globe Europe ist eine sehr junge Gesellschaft, erst 23 Jahre alt jetzt und wir haben aber mittlerweile ungefähr 100 Missionare weltweit ausgesandt und es ist echt ein Vorrecht für solche Leute arbeiten zu dürfen und zusammen dem Herrn zu dienen und die frohe Botschaft weltweit zu verkünden. Nicht nur im Wort, sondern auch in der Tat. Ja. So, Globe Europe, was wollt ihr noch wissen? Nein, frag lieber nicht, sonst kommen die Fragen. Ich frage sowieso nachher noch viel. Gut, ich habe unsere Globe News mitgebracht, die liegen dann da hinten aus. Wenn es jemand interessiert, könnt ihr nehmen, so viel ihr wollt, so viel da sind natürlich, ja. Dann möchte ich ganz kurz am Anfang noch was vorstellen. Wir haben dieses Jahr angefangen, ein Missionsvorbereitungs- oder Einführungsseminar zu geben. Das heißt Open to Go, ja, angelehnt an Coffee to Go und an was alle to Go's. Ne? So, und das führen wir dreimal durch jetzt im ersten Halbjahr. Da werden Dinge besprochen wie werde ich Missionar, was muss ich machen, um mich vorzubereiten. Was ist notwendig, wie schaut es mit den Finanzen aus, wie schaut es aus mit Unterstützern, wie schaut es aus mit wie lebe ich dann auf dem Feld, wie komme ich in die Kultur rein und solche Sachen. Das machen wir da alles, ist immer Freitagabend oder Freitagnachmittag bis Samstagmittag. Wir haben das ganz bewusst so gewählt, dass auch Leiter und Pastoren da teilnehmen können, weil wir denken, es ist ganz wichtig, dass Gemeindeleiter auch sich viel mehr mit reingeben in Missionsgedanken und die Missionsgesinnung, damit sie ihre Missionare verstehen können. Ja. Nicht, dass die Profis da sind da draußen und der Pastor herin, der sagt, ja, ich weiß nicht, was los ist. Ja. So, wir haben das extra so gemacht, dass dann die auch am Sonntag im Gottesdienst nicht fehlen, sondern dabei sein können. Gut, ich bin danach noch ein bisschen da und wenn irgendwelche Fragen sind, stehen wir zur Verfügung. Ich fange an mit der Frage, wer weiß? Wer weiß? So, das war's jetzt. Wer weiß, wo das herkommt? Wer weiß, wo in der Bibel Mission das erste Mal vorkommt? Kann man das ein bisschen so runter tun? Oh, danke. Wer weiß das? Komm, ihr wisst es, ihr habt Missionare hier. Ich möchte mit euch heute eine Reise machen durch die Bibel. Ich habe gesagt 3 Stunden, ja? 5, okay. Eine Reise durch die Bibel von 1. Mose bis Offenbarung. So, das ist schon ein kleiner Hinweis. Okay, wo taucht Mission? Nicht das Wort Mission auf als erstes, sondern der Missionsgedanke. 1. Mose, richtig. 1. Mose und zwar Kapitel 1, Vers 26 und folgende. Wenn ihr das mal lest, dann seht ihr, was Gottes Plan ist. Das ist genau in der Schöpfung. Der Schöpfungsbericht ist hier. Ich lese das mal kurz vor. Kapitel 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Da ist ein Auftrag drin, ja, für die Menschen, der Hege, der Pflege, der Bewahrung. Es ist Verantwortung, die der Mensch hier bekommt. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Das ist wichtig, ja? Also, okay. Und jetzt kommt's. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. So, wo ist da der Missionsauftrag? Seid fruchtbar und mehret euch, das haben sie geschafft. Ja, ganze Erde ist bevölkert. 7 Milliarden, glaube ich, haben wir momentan so in der Gegend rum. Also der Auftrag ist erledigt oder ist zumindest gut gemacht. Aber wir sehen hier, und wenn wir überlegen, zu welchem Zeitpunkt hat Gott das gesagt? Zu welchem Zeitpunkt? Es war vor dem Sündenfall. Es war vor dem Sündenfall. Es war in einem Zustand, wo die Menschen eine enge, ungebrochene, unzerstörte Beziehung zu ihrem Schöpfer gehabt haben, zu Gott. Und Gott sagt, in dem Zustand, wie ihr jetzt seid, begleitet mit der Herrlichkeit Gottes, angetan mit der Herrlichkeit Gottes. So in der Art multipliziert euch. Ich möchte, dass die ganze Welt erfüllt ist mit Menschen, die in einer engen Liebesbeziehung zu mir leben. Multipliziert euch so. Die ganze Erde soll gefüllt sein mit Menschen, die eng an meinem Herzen sind, die mich lieben, die meine Liebe auskosten können. Und das ist eine Berufung und ein Auftrag gewesen. Und die heißt, Gott segnete sie dafür. Und wir wissen, wie das alles ausgegangen ist. Gott hatte einen Traum, er ist ein Visionär. Und er hat einen riesigen Traum. Wisst ihr, wie der Traum endet von Gott? Das ist jetzt die Kurzfassung von 1. Mose bis Offenbarung. Ja? Der Traum endet in Offenbarung 7, Vers 9. Da lesen wir, und ich sah den Thron Gottes und vor dem Thron Gottes ungezählte Menschenmassen. Aus allen Stämmen, aus allen Nationen, aus allen ethnischen Hintergründen, aus allen Sprachen, überall her, die vor dem Thron Gottes sind und ihn anbeten. Das ist der Traum Gottes. Das ist seine Vision. Ihr Lieben, wenn ihr einen Traum habt, ja, einen großen Traum, fürchtet euch nicht. Da ist etwas von Gott in euch drin. Gott ist ein Träumer, aber einer, der seinen Traum zu Ende bringt. Ja, der Traum platzt nicht letztendlich. Es gibt vielleicht Schwierigkeiten, es gibt Probleme unterwegs. Aber Gott ist ein Visionär und der sieht die Dinge vom Ende her. Halleluja. Amen. Wir haben einen Gott, der ist Visionär. Und er möchte, dass sein Volk Visionär ist. Dass wir groß träumen und groß sehen. Wir wissen natürlich jetzt, wie ist es weitergegangen. Der Traum wurde zum Albtraum für die Menschen, nicht für Gott. Sie haben gesündigt, sie haben sich getrennt von Gott, sie haben sich umgewandt, sie haben sich losgesagt quasi von Gott. Aber was sagt Gott? Ich lasse euch nicht fallen. Preis dem Herrn, dass ich nicht Gott bin. Ich hätte alles platt gemacht. Wer gesagt, nichts mehr. Ja? Ich fange was ganz Neues an. Aber Gott hat gesagt, diese Schöpfung, die ich geschaffen habe, die lasse ich nicht fallen. Ich gebe ihnen eine neue Chance. Und wir wissen, es kommen die Verheißungen. Ja. Es wird einer kommen, der wird die Tür öffnen. Das ist wie wenn du einen Raum verlässt, ja, und die Türklinke ist weg. Ja, und du kommst nicht mehr in diesen Raum rein. Da ist nur noch auf der anderen Seite einer, der aufmachen kann. Und das ist Gott in dem Fall. Und Gott hat gesagt, ich verheiß euch, es kommt einer aus euren Nachkommen, kommt einer, der wird die Tür öffnen. Und dann geht es durch die Generationen und durch die ganzen Jahrtausende hindurch, wo Gott immer wieder zeigt, ich liebe euch, ich bin für euch. Auch wenn ihr euch umdreht von mir. Ich liebe euch. Ich lasse euch nicht fallen. Wir sehen im Lauf der Geschichte, kommt Abraham. Jetzt kommt der berühmte Missionsbefehl. Oder das erste Mal, wo dann richtig, wo die Leute sagen, das ist der Missionsbefehl. Ja? Wo Gott sagt, verlass dein Land, verlass deine Familie. Geh dahin, wo ich dich hinsende. Stellt euch vor. Ja, also wenn jemand einmal in Mission war und in eine fremde Kultur reinkommt, seine eigene Kultur verlässt, was für ein Bruch das ist. Ja, wir haben das gesehen, als wir nach Pakistan gingen. Neue Gerüche, neue Leute, neue Sprache, neues Umfeld, alles war alles neu. Ja, und die Sicherheiten sind hinten. Meine Eltern, die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ja, der Eddie, jetzt dreht er durch. Ja, jetzt geht er in Mission, jetzt geht er da raus, der hat doch hier Sicherheit. Ja, der hat hier Einkommen, ja, der hat hier ein Haus. Ja, und jetzt geht er dahin, wie heißen die? Paschtunen, noch nie gehört. Und ich kann mir vorstellen, der Abraham, der ist in einer Kultur, wo die Familie die Sicherheit war. Und Gott sagt, geh raus da, verlass dich auf mich. Mach nichts anderes, verlass dich auf mich, geh dahin, wo ich dich hinsende. Ich kann mir vorstellen, dass der Abraham gesagt hat, ja Gott, wo soll denn das sein? Sag doch zumindest einen kleinen Namen irgendwie. Ja. Gott sagt, nein, verlass dich auf mich. Ich werde für dich sorgen. Ich werde alles das dir geben, was du brauchst. Wir sehen den Abraham, wie er loszieht und wie Gott mit ihm ist. Wir sehen den Mose. Mose sagt, Herr, ich kann nicht reden. Ja, ich kann es nicht. Gott sagt, okay, ich setze deinen Bruder neben dich hin. Ja, alle deine Ausreden, die du da hast, gelten nicht. Ja, und Mose zieht los, bringt das Volk aus der Gefangenschaft raus. Und Gott ist mit ihm. Und nach vielen, vielen Jahren ist endlich das Volk in dem verheißenen Land. Ja. Wir sehen den David, wie Gott den David benutzt, um dem Volk seine Liebe zu zeigen. Immer und immer wieder benutzt Gott Menschen, um seinem Volk zu zeigen, ich bin immer noch für euch da. Ich liebe euch immer noch. Ich lasse euch nicht fallen. Ich habe gute Pläne und gute Gedanken. Wir haben das vorhin gehört, ja, in dem Gebet. Du hast gute Pläne für uns und gute Gedanken. Ja. Und du lässt uns nicht einfach wegfallen, kaputt gehen. Und dann kommen die Propheten durch die ganze Zeit hindurch. Einer nach dem anderen. Die Botschaft ist immer, Gott liebt euch noch. Gott möchte euch zurückziehen an sein Herz. Gott möchte haben, dass ihr direkt in seiner Nähe seid. Dass ihr euch umdreht zu ihm. Gott macht Weg, Gott macht Bahn. Ihr könnt zurück. Und wir wissen aus der Geschichte von dem Volk Israel das Auf und Ab immer wieder. Sie kommen zurück, sie gehen wieder weg, sie kommen zurück und Gott ist treu. Und Gott sagt, ich, wenn ihr euch umdreht zu mir, ich bin da für euch. Und dann kommt Jesus. Halleluja. In Galater 4, Vers 4 lesen wir, in der Fülle der Zeit sandte Gott seinen Sohn, als die Zeit erfüllt war, zum richtigen Zeitpunkt. Gott kommt nie zu spät, wisst ihr das? Gott kommt nicht zu spät. Er weiß die Zeiten und die Zeitpunkte, die Mittel, die Wege, die Orte. Wir haben das so oft erlebt in unserer Missionsarbeit. Wir haben gesagt, Gott, wo bist du? Wir können uns hier nicht bewegen, wir sind eingeschlossen. Ja, unsere Arbeit geht nicht vorwärts, es rührt sich nichts. Die Finanzen werden plötzlich so kurz. Krankheiten, andere Dinge. Gott ist immer zur rechten Zeit gekommen. Er war immer da. Und hier heißt es Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, zur rechten Zeit. Im Hebräer 1 lesen wir, nachdem Gott gesprochen hat, auf vielfältige Art und Weise, durch die Vorväter, durch die Propheten, sprach er zuletzt, durch wen? Durch seinen Sohn, durch Jesus. Und Jesus kam, der Sohn Gottes kam, mitten in diese Welt. Und die erste Botschaft, die er brachte, war, tut Buße, kehrt um. Glaubt an das Evangelium. Ich habe das gelesen und habe gedacht, was war denn das Evangelium damals? Ja, wenn wir heute vom Evangelium lesen oder sprechen, dann sagen wir, ja gut, du bist Sünder, du brauchst Rettung, Jesus ist gekommen, er ist für dich gestorben, du musst wiedergeboren werden. Ja, und das ist das Evangelium dann. Ja. Das Evangelium zu Jesu Zeiten war, Gott liebt euch. Das ist die gute Botschaft. Gott liebt euch. Gott hat immer noch Interesse an euch. Gott lässt euch nicht fallen. Gott gibt euch eine neue Chance. Gott ist für euch und nicht gegen euch. Das war die erste Botschaft. Die Zeit ist erfüllt, sagt Jesus auch. Wir lesen das in Markus 1, Vers 14 und 15. Die Zeit ist erfüllt, das Maß ist voll. Glaubt an das Evangelium. Gott liebt euch. Und die Leute sagen dann, ach ja, wir tun doch alles, wir tun doch nichts Böses. Sie waren damals wie heute. Sie sagen, wir haben doch jetzt niemand umgebracht, wir tun doch nichts Böses, wir beleidigen niemanden, wir stehlen nicht, wir rauben nicht. Natürlich gab es auch die. Ja. Aber die Religiösen, die sagten immer, ja, wir tun doch nichts Böses. Ja. Die haben dann ihre Feigenblätter hingehalten, so wie Adam und Eva. Ja, die haben, da heißt in der Bibel, die merkten, dass sie nackt sind vor Gott. Ja, die Nacktheit war, dass die Herrlichkeit Gottes weg war. Und jetzt haben sie plötzlich ihre Feigenblätter oder ihre, was auch immer, Blätter hingehalten und gesagt, ich muss mich bedecken. Ja, das war der erste religiöse Akt. Und so geht es bis heute. Und die Leute sagen, ja, wir tun doch nichts Böses. Ja. Und die zweite Botschaft ist von Jesus, ihr wollt nichts mit Gott zu tun haben. Ihr wollt euer eigenes Ding machen. Ihr wollt eure eigene Sache drehen. Aus eigener Kraft alles tun. Aus eigener Kraft zurück in den Urzustand kommen. Und das geht nicht. Ihr braucht Gott. Ihr müsst umkehren. Und Johannes 3, Vers 3, sagt Jesus, Ihr müsst von Neuem geboren werden. Ihr müsst neues Leben in euch reinkriegen. Ihr seid geistlich tot. Ihr seid abgeschnitten vom Vater. Ihr braucht neues geistliches Leben. Halleluja. Aber es gibt einen Weg. Es gibt einen Weg. Und dann kommt die vierte Botschaft von Jesus. Die vierte Botschaft heißt, geht hin. Die dritte Botschaft, sorry, das habe ich eine übergangen. Die dritte Botschaft ist der Auftrag. In der dritten Botschaft sagt Jesus, ihr seid jetzt so und so lang mit mir gegangen. Ihr habt von mir gesehen, wie man als Kinder Gottes lebt. Ihr habt gesehen, wie man jünger wird. Ihr habt erlebt, was es bedeutet, jünger zu sein. Und in 1. Mose haben wir von Multiplikation geredet. Jetzt kommt Jesus auf das zurück und sagt, so wie ihr jetzt wieder seid, in einer neuen Beziehung zu Gott, als Wiedergeborene, als neue Schöpfung, angetan mit der Herrlichkeit Gottes, angetan mit der Gnade Gottes, trainiert als Jünger Gottes. So geht hin in die ganze Welt und füllt diese Erde mit solchen, wie ihr seid. Multipliziert euch. Multipliziert euch. Und Jesus benutzt ein Gleichnis. Und das Gleichnis lesen wir in Lukas Evangelium, Kapitel 14. Lukas Evangelium Kapitel 14, die Verse 16 bis 23. Da spricht Jesus von einem großen Gastmahl. Ich lese es mal hier vor. Er aber sprach zu ihm, also da kommt einer und sagt, glückselig, wer essen wird im Reich Gottes und so weiter. Und Jesus geht gar nicht so sehr auf diese Fragen oder auf diese Kommentare immer ein, sondern er nimmt die Chance und packt gleich ein Gleichnis drauf und eine Lehre dazu. Er sagt, ein Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele ein. Und er sandte seine Knechte zur Stunde des Gastmahls, um den Eingeladenen zu sagen, kommt, denn schon ist alles bereit. Und sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss ihn besehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu erproben. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam herbei und berichtete alles seinem Herrn. Die Menschen haben sich nicht geändert. Ja? Wenn du kommst und sagst, da ist das Angebot Gottes. Das Erste, was kommt, sind Entschuldigungen. Ja. Aber ich habe doch was anderes zu tun. Ja. Ich habe ganz andere Prioritäten. Ich habe ganz andere Dinge, die wichtig sind in meinem Leben. Ja. Und der Herr hier wurde zornig, heißt es hier, und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe die Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen hier herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, und es ist noch Raum. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Oh. Was sagt Jesus hier in dem Gleichnis? Das Erste, was er sagt, der Hausherr sagt, es ist alles bereitet. Ist alles fertig. Hol die Gäste, hol all die geladen sind. Es ist alles bereitet. Jesus hat für dich und für mich alles erledigt. Er hat unsere Sünden am Kreuz getragen. Wir brauchen da nichts machen. Er hat unsere Schuld getragen. Sein Blut hat uns reingewaschen. In seinen Wunden ist uns Heilung. Jesus hat alles gemacht. Und jetzt der Auftrag, komm und hol die Leute rein. Es ist alles fertig. Sie müssen nichts mehr anstellen. Sie müssen keine großen Anstrengungen mehr machen. Sie müssen nur kommen. Und jetzt haben die alle Ausreden. Und jetzt sagt der Herr, wenn die nicht kommen, dann hol einfach die anderen. An den Hecken und Zäunen, an den Straßen und Ecken, überall sind Leute, die noch nie was gehört haben. Die müssen hören, sie sind eingeladen. Sie sollen alle, ohne Unterschied, sie sind eingeladen. Der Hausherr sagt, es ist noch Raum. Meine Lieben, wir brauchen keine Angst haben, dass der Himmel überbevölkert ist. Es ist Raum. Es ist Raum. Wisst ihr, wie viele unerreichte Volksgruppen es auf der Welt gibt? Ungefähr? Ein paar hundert, ja. Ist schon mal nicht schlecht. Aber wir haben immer unsere Probleme mit den Nullen. Danke. 6.000. Eine Volksgruppe ist eine Gruppe, die eine eigene Sprache, eine eigene Regierung, eigene Bestimmung hat und die in sich abgeschlossen ist und mit anderen Volksgruppen nicht in Berührung ist. Danke dir. Und das ist ein toller Weg da. Ich zeige euch das mal. Da sind die momentan bekannten, unerreichten Volksgruppen drauf. Ja? Darf ich das mal dahinter schieben? Schauen wir, ob das funktioniert. Kann mir jemand helfen, das weiter? Einfach hinterrollen. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Das sind die zurzeit unerreichten Volksgruppen auf dieser Erde. Habe ich mühsam aus dem Internet runtergeladen und zusammengeklebt. Extra für euch. Könnt ihr nachher alle anschauen, ihr lasst es euch da. Ich nehme das nicht mehr mit. 6.000 unerreichte Volksgruppen auf der ganzen Erde. Wo Jesus sagt, die möchte ich in meinem Raum, in meinem Gastmahl drin haben. Es ist noch Platz. Und dann sagt der Hausherr, damit mein Haus voll werde. Ich möchte, dass das Haus voll wird. Ich möchte keinen einzigen von diesen Volksgruppen vermissen. Und da sehen wir Offenbarung 7, Vers 9. Aus allen Stämmen, aus allen Nationen, aus allen ethnischen Hintergründen, aus allen Farben, von überall her, möchte ich die Leute bei mir haben. Das ist mein Herzenswunsch. Das ist, wofür Gottes Herz schlägt. Das ist es, wofür Gottes Herz schlägt. Jetzt treffe ich immer wieder Leute, die sagen, ja, aber Gemeinde ist doch auch wichtig, Gemeinde ist wichtig. Und ich sage, ja, Gemeinde ist wichtig, ist absolut wichtig. Aber wisst ihr, wozu Gemeinde da ist? Gemeinde ist der Trainingsort für Mission. Ja? Gemeinde ist das Logistikzentrum für Mission. Wenn wir nur da sitzen und uns wohlfühlen, dann drehen wir uns um uns selber. Und dann passiert nicht das, was ihr auf dem Clip gesehen habt. Dann fühlen wir uns alle wohl. Ja. Aber diese Leute werden nicht erreicht. Amen. So, ihr als Gemeinde seid das Trainingszentrum, das Jüngerschaftszentrum für Mission. Was hat Jesus gemacht mit seinen Jüngern? Er hat sie trainiert. Er hat sie trainiert in Dingen, in ganz banalen Dingen wie Rechenschaft, wie Nächstenliebe, wie gemeinsames Leben, Gemeinschaft untereinander, Vergebung, Integrität, Aufrichtigkeit. Diese ganze Palette hat Jesus 3 Jahre lang mit seinen Jüngern durchlebt und trainiert. Und die Gemeinde ist der Platz, wo Menschen, die Jesus nachfolgen, dieses Training brauchen, um rauszugehen, um die Menschen zu erreichen, damit ihr Leben zählt. Damit ihr Leben zählt. Es gibt Leute, die sagen, ja, was kann ich tun? So ein kleines bisschen. Ja, bin doch so schwach. Ja, ich habe doch schon mal mit jemand gesprochen und da hat sich nichts geregt. Keine Antwort. Jetzt brauche ich meine Frau noch einmal. Und dann brauche ich einen ganz geschickten Menschen von euch. Wer kann mit Messer umgehen bei euch? Irgendeiner? Wer ist denn der Jüngste hier? Der Jüngste, nein, nein, Entschuldigung, der Jüngste bist du nicht. Der da ist der Jüngste. Ich nehme den Jüngsten. So, jetzt kriegst du eine Aufgabe von mir. Vorsicht, dich nicht verletzen. Schneid den Apfel auf und zähl, wie viele Kerne da drin sind. Das kannst du. Doch. Wir haben ein Speichermesser. Ja, genau, das passt doch. Wow. Ich würde jetzt sagen, ich war im Geist. Genau. Darfst du sicher daherlegen dann und zähl mal. Jawohl, super. Schau mal, wie viele Kerne da sind. So, okay. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, das bisschen, was ich machen kann. Was ist denn das schon? Ja? Wir sind klein und wir sind in uns schwach. Aber wir haben einen Gott. Dem ist nichts unmöglich. Wisst ihr das? Dieser Gott ist fähig, uns zu gebrauchen in einer Art und Weise, wie wir das nie denken werden. Dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, hat eine Vision für mich und für dich. Und es ist so wichtig, dass wir uns in diese Vision mit einklinken. Wisst ihr, wie Gottes Herzschlag geht? Bum, bum, Mission, Mission. Erreichen, Unerreichte, Unerreichte, Menschen, Menschen. Liebe. Und das ist das, was wir machen müssen. Uns einklinken. Gott möchte, dass wir uns einklinken in seine Vision. Die Menschen, die ihn nicht kennen, zu erreichen. Das sind ein paar Versteckte. Wie könnt ihr euch oder wie können wir uns in Mission einklinken? Es klingt immer so groß, Mission. Alle denken an Timbuktu und denken an Irian Jaya und denken an was weiß ich was. Ja. Der erste Schritt ist, Missionare unterstützen und beten. Und wisst ihr, was interessant ist? Jesus sagt in Matthäus 6, da wo euer Herz ist, da ist euer Schatz. Ist das richtig? Nein, das ist nicht richtig. Er sagt, da wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Ja? Wie oft versprechen wir für jemanden zu beten? Ich bete für dich. Ja? Und dann gehen wir heim und vergessen es. Aber wenn wir anfangen, für jemanden zu spenden, jemanden zu unterstützen und schauen das nächste Mal auf unseren Kontoauszug, dann sehen wir, da ist so und so viel bitte für den gegangen und ich habe doch versprochen zu beten. Da, wo unser Schatz ist, da, wo wir das hin tun, was wir aus unserem Leben rausgewinnen, da ist unser Herz. Geschafft?
Ja.
Einen haben wir verloren, okay. So, 4 Stück. Isst du gern Äpfel?
Mhm. Nicht?
Okay.
Ungesund.
So, nee. Ungesund? Nee. So, kannst du das einmal rumzeigen? In der ersten Reihe. 4 Stück, 3 haben wir bloß noch. 1. Okay. Und ich liebe, um auf das zurückzukommen, drei. Ja, das reicht schon. Ich liebe einen Ausspruch. Ich schenke dir. Ich liebe einen Ausspruch, der heißt, jedes Kind kann die Kerne in einem Apfel zählen, aber nur Gott kann die Äpfel in einem Kern zählen. Verstanden? Jedes Kind kann die Kerne in so einem Apfel zählen, 4 Stück. Aber nur Gott kann die Äpfel in einem Kern zählen. Du weißt nie, was aus dem erwächst, was du ausgibst. Wenn du das Evangelium jemandem weitergibst, Gott ist für dich, Gott liebt dich, Gott möchte dich bei sich haben. Du bist nicht wertlos. Du bist wichtig für Gott. Gott hat einen Plan für dich. Und der geht weg und dreht sich um und ist vielleicht sauer. Du weißt nicht, was hinterher rauskommt. Gott benutzt diesen Samen. Halleluja. Als wir von Pakistan zurückgekommen sind, ist ein Jahr später ein ganz enger Freund von mir umgebracht worden dort. Pastor, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe. Da haben wir Jüngerschaftsprogramme mit gläubigen Afghanen gehabt. Der ist umgebracht worden. Und gleich drauf sind die alle verschwunden. Diese ganzen Afghanen sind untergetaucht aus Angst, ja, weil sie auch verfolgt werden und so. Und ich war da gesessen und habe gezweifelt, habe gedacht, Eddie, jetzt warst du 5,5 Jahre in Pakistan und hast in Afghanistan gearbeitet. Und was ist rausgekommen? Was ist rausgekommen? Und das war echt eine Krise für mich. Ja, und ich verstehe Leute, die sagen, ja, das, was ich tue, das bringt ja nicht so viel. Vor 2 Jahren habe ich eine E-Mail gekriegt von einem der Mitarbeiter, der hat mir geschrieben, Eddie, wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Und wir haben die Arbeit, die wir gemeinsam gemacht haben, wir haben die Arbeit wieder aufgenommen. Und wir haben Gemeinden gegründet. Vor 2 Jahren. Wir haben jetzt in den Gebieten, in den gesetzlosen Gebieten zwischen den 2 Ländern, haben wir 13 Gemeinden gegründet. Boah, haben wir gedacht, gibt's ja nicht. Ja. Was für eine Freude. Vor einem halben Jahr, also wir sind dauernd in E-Mail-Kontakt, vor einem halben Jahr schickt er mir Bilder, wie er Leute tauft oder wie die Leute taufen da drin in diesem Gebiet. Und er schreibt, Eddie, wir haben jetzt 40 Gemeinden. 40 Gemeinden. Und Gemeinde ist nicht so wie hier jetzt, sondern es sind 10, 12, 15 Leute vielleicht. Aber in einem Gebiet, wo absolut Verfolgung ist, wo immer wieder aus diesen Gemeinden Leute getötet werden, verfolgt werden, vertrieben werden und was weiß ich was alles. Ich habe das gestern Abend der Elli erzählt und dem Chari. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt schreib doch einmal den Mann noch einmal an. Und ich habe den angeschrieben, da gefragt, du, wie viel ist jetzt? Wisst ihr, was der schreibt? More than 200. Und ich habe geschrieben, Leute oder Gemeinden? Ja, ich war echt geschockt. Er schreibt zurück, Gemeinden. Mehr als 200 in einem Gebiet, das von Nordpakistan bis runter an die iranische Grenze geht. Gott ist gut. Das, was wir tun, geht nicht verloren. Und Gott möchte dich und mich dazu benutzen, damit Menschen in das Reich Gottes hinein geliebt werden. Es geht nicht nur um Reden, es geht um Tun. Es geht darum, hinauszugehen und die Botschaft Gottes zu verkünden. Die Frage, wie können wir das machen? Ich habe vorher schon gesagt, spenden. Missionare unterstützen. Für Missionare beten. Das ist Punkt 1. Das zweite ist, eine missionsgesinnte Gemeinde zu werden. Und ich denke, ihr seid schon auf dem Weg. Ihr habt Missionare. Aber wirklich eine missionsgesinnte Gemeinde zu werden, zu sagen, mein Fokus, dass wir hier sind, ist, dass wir die Welt erreichen. Es muss nicht der hinterste Busch sein. Ja, ihr seid in einem ganz tollen Umfeld hier herin, lauter Gläubige, hoffe ich zumindest. Ja. Und ihr fühlt euch wohl. Das ist so richtig cozy und alles, ja. Aber draußen, die Welt kennt Jesus nicht. Vor euren Türen, vor unseren Türen, sammeln sich die Kulturen. Habt ihr schon mal gesehen? Ihr habt ja Türken, ihr habt Araber, ihr habt auch Pashtunen, ja? Ihr habt Perser, ihr habt Iraker, was weiß ich, wen alles noch. Tummelt sich alles bei uns. Ja? Mission fängt bei uns vor der Haustür an. Ja? Jesus hat gesagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Welt. Und zwar gleichzeitig. Nicht zuerst das und dann das und dann das, sondern sowohl als auch. Hier genauso wie in der Welt. Das ist so wichtig. Und das Dritte ist, einfach Gott fragen, bin ich berufen, auch rauszugehen? Bin ich berufen, rauszugehen? Ich habe neulich ein Zitat gelesen von einem Missionar, der im 20. Jahrhundert in Irian Jaya gearbeitet hat. Der ist dort auch umgekommen. Der hat gesagt, mein Leben ist zu wertvoll, um es für mich allein zu verschwenden. Mein Leben ist zu wertvoll, um es für mich allein zu verschwenden. What counts? Make your life count. Der hat es erfasst. Der hat gesagt, ich habe so viel von Gott gekriegt. Da sind so viele Werte drin. Ja? Gott lebt in mir. Der Heilige Geist lebt in mir. Die Kraft Gottes ist in mir. Und ich soll bloß da sitzen und das für mich verschwenden? 4 Stunden am Tag Halleluja singen und dann ins Bett gehen? Er hat gesagt, nein, da ist viel zu viel Potenzial, viel zu viel Wert in mir und ich muss das hinaustun. Alles andere wäre Verschwendung. Er hat gesagt, ich gehe hin, wo Gott mich hinberuft. Das heißt nicht, dass jeder irgendwo ans äußerste Ende der Welt geht, aber es heißt, dass wir den Auftrag Jesu ernst nehmen, dass wir dahin gehen und dort unser Leben investieren, wo Gott uns haben möchte. Und dass da Multiplikation entsteht, dass das passiert, was Gott möchte. Ich möchte euch ermutigen. Ich weiß, es ist eine Reihe von Leuten hier, die schon sich mit dem Gedanken tragen, Gott, willst du mich irgendwo hinsenden? Willst du mich, wo und wo willst du mich haben? Ich möchte einfach euch ermutigen, den Weg weiterzugehen. Nicht fallen zu lassen, sondern die Vision Gottes weiterzutragen in eurem Herzen und arbeiten zu lassen. Es sind vielleicht andere da, die sagen, ich kann aus den und den Gründen nicht gehen und Gott hat auch nicht gesagt, ich soll gehen, aber Gott sagt mir, ich soll den oder den Missionar unterstützen, hinter dem stehen. Ich soll mit dem im Geist gehen. Lasst euch nicht entmutigen. Wenn Gott spricht, er handelt. Er gibt euch die Kraft und die Freude dran und die Vision und ihr werdet Frucht sehen. Was hat Jesus gesagt in Johannes 15? Ich habe euch gerufen, dass ihr meine Jünger seid. Aber was macht ein Jünger? Was macht ein Jünger? Ein Jünger macht Jünger. Ein Jünger, der keine Jünger macht, ist keine Jünger. Klingt ein bisschen komisch, ne? Aber es ist so. Ja. Wenn wir nicht uns reproduzieren, dann ist Stillstand. Und Jesus sagt, ich habe euch gerufen, damit ihr Frucht bringt. Frucht. Ja. Ein Baum, der keine Frucht bringt, wird abgesägt. Ja. Wenn wir keine Frucht bringen, dann zählt unser Leben nicht. Für uns selber, wir sind gerettet, ja, aber wir haben keine Frucht gebracht. Gott setzt uns nicht unter Druck. Ja. Gott sagt nicht, du musst jetzt, sonst bist du verloren. Sondern er ruft uns auf. Er möchte uns füllen mit seinem Feuer für die Verlorenen, mit seiner Sehnsucht. dass das Herz brennt. Wenn du rausgehst und du siehst irgendeinen in, oder eine in der Burka herumlaufen und sagst, ich kann die zwar nicht ansprechen aus kulturellen Gründen, ja, aber ich kann beten für die Person. Und ich kann mich informieren, was ist möglich hier bei uns in der Stadt? Was ist möglich bei uns im Land? Was kann ich tun zusammen mit anderen? Und vielleicht ist jemand da, wo Gott sagt, ich habe dich gerufen, irgendwohin, an die Enden der Erde. Und dann teilt deine Vision mit in der Gemeinde. Lass die Gemeinde das wissen. Lass die Gemeinde mitwachsen hinein in diese Vision. Und euch als Gemeinde möchte ich einfach ermutigen, stellt euch hinter die, die gerufen sind. Unterstützt sie mit Wort und mit Tat. Wir reden viel, wir müssen mehr tun. Amen. Amen. Als letztes noch ein kleines Beispiel. Die Leute beobachten uns, die Welt beobachtet uns. Die schaut, was wir Christen tun. Als wir in Peshawar waren, in Pakistan, hat sich einer bekehrt, ein Pashtune, und auf die Frage letztendlich, warum er sich bekehrt hat, hat er gesagt, ich beobachte euch Ausländer jetzt schon so und so viele Jahre. Und ich habe regelmäßig euren Müll durchsucht, den Hausmüll. Ja? Und ich habe nie etwas Anstößiges in diesem Müll gefunden. Und das war der Grund, warum ich mich entschieden habe, Christ zu werden. Das ist gewaltig. Die Leute schauen. Wir reden viel, aber die Leute erwarten Taten. Ja. So, einfach seid ermutigt. Seid ermutigt hier, euch in diesen Herzschlag Gottes einzuklinken.
Dankeschön. Ich liebe es, etwas zu hören, aber ich finde, wichtig ist, dass man auf das, was man hört, auch auf irgendeine Art und Weise antwortet. Und das heißt, ich möchte euch herausfordern, wenn du Christus kennst, dass du mit demjenigen, der zu deiner Linken sitzt oder zu deiner Rechten sitzt, dass ihr euch jetzt einfach zusammenfindet, so in Zweier-, Dreiergruppen, und dass ihr einander ein Versprechen abnimmt. Und das Versprechen ist das folgende. Ich verspreche darüber zu beten, was Gott heute zu mir gesagt hat, was das für mich bedeutet. Das ist kein, ich verspreche was zu zahlen oder wie auch immer, sondern ganz konkret, ich verspreche darüber zu beten und Gott zu fragen, was das für mich bedeutet. Das sagst du zu demjenigen, mit dem du betest, und derjenige betet daraufhin für dich und segnet dich, dass du richtig hörst. Und das macht ihr vice versa. Okay? Das machen wir jetzt. Also sucht euch jemanden und betet miteinander.